Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, Sebastian Hell ist heute hier bei mir zu Gast und wir stellen uns mal Folgendes vor. Sebastian und ich sind ja beide selbstständig und da kann immer irgendwas schiefgehen. Ja, die KI hat uns links und rechts überholt, unsere Geschäftsmodelle taugen alles nichts mehr und das war's, Pleite, alles weg. Glücklicherweise hat man sich in der Industrie noch an unsere Gesichter erinnert, die wir in Tausenden von Videos in die Kamera gehalten haben. Und so ergab es sich, dass wir beide einen mittelmäßig lukrativen Deal, ihr wisst, wie das ist, ja, Startups wissen, wovon ich rede. Wenn man das Geld braucht, ist man in einer schlechten Verhandlungsposition. Also haben wir beide so mittelmäßig gute Verträge unterschrieben. Und zwar bei mir, ich habe einen Vertrag unterschrieben für Yves Saint Laurent oder machen wir was Realistisches, für Gillette. Und Sebastian ist das Gesicht eines schwäbischen Holzfällerhemdenherstellers. So, und wir beide bekommen von, ich von Gillette, er von dem schwäbischen Holzfällerhemdenproduzenten, 100.000 Euro. Und weil wir wissen, dass der Vermögensaufbau mit solchen Beträgen an der Börse am einfachsten ist. Und wenn wir natürlich unsere alten Läden wieder zurückhaben wollen, werden wir diese 100.000 Euro an der Börse investieren. Und in dieser heutigen Folge möchten wir euch sagen, und wir sind uns da nicht immer einig, wie wir das machen. In Aktien, in Gold, in Bitcoin, vielleicht ein bisschen aktive Anlage. Also, es gibt da ja einige Möglichkeiten. Immobilien lassen wir außen vor. Wir wissen es, Immobilien sind ohne den Einsatz von Fremdkapital nicht so interessant. Und da wir ja gerade alles verloren haben, sind wir auch nicht mehr besonders mit guter Bonität ausgestattet. Also, legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und wie ihr seht, und ihr habt es dem Intro eben schon entnommen, ich bin heute nicht alleine, insbesondere hier in meiner sehr schwierigen Situation, die ich beschrieben habe, sondern Sebastian ist mit dabei. Hallo Sebastian, grüße dich.
Danke für die Einladung und ich bin als dein Leidensgenosse hier heute auch mit dabei.
Ja, und man sieht es, mir ist noch mein Büro geblieben mit dem bekannten Hintergrund. Du sitzt in einer 8 Quadratmeter Eigentumswohnung irgendwo in Frankfurt. Das einzige Bild, was man dir gelassen hat, was der Insolvenzverwalter nicht mehr verwerten konnte, das ist im Hintergrund. Also, wir beide haben durch einen glücklichen Umstand immerhin noch 100.000 Euro. Und ich weiß, was einige von euch jetzt denken. Na, da haben wir sie, die schönen Börsenschnösel. 100.000 Euro, wenn man davon den Golfbeitrag bezahlt hat, da bleibt ja echt nichts mehr übrig. Natürlich wissen wir, dass 100.000 Euro immer noch viel Geld ist. Deswegen, bei all den Differenzen, die wir vielleicht gleich besprechen werden, möchte ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen. Wir waren uns sehr einig, was wir mit einem Betrag von 10.000 Euro und insbesondere für junge Zuhörer oder für diejenigen, die erst anfangen mit der Aktienanlage, ist das ja vielleicht auch ein realistischerer Betrag. Was wir mit 10.000 Euro machen würden, das haben wir gemeinsam besprochen und das liefern wir euch in meinem Report am Mittwoch. Der ist selbstverständlich vollkommen kostenlos. Den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes oder ihr geht einfach auf www.lars-erichsen.de. 10.000 Euro, wie macht man das an der Börse? Holt euch gerne den Report. Wir haben aber aufgrund der Tatsache, dass Gillette und der schwäbische Holzfällerhersteller uns 100.000 Euro bezahlt. Wir haben gesagt, so, die wollen wir an der Börse mal anlegen. Und ja, es gibt da so ein paar Punkte zu besprechen. Ich würde erstmal mit der größten Übereinstimmung beginnen. Also Sebastian, was wäre für dich die 100.000 Euro, das Comeback, was wäre für dich der größte Anteil? Womit soll es losgehen?
Also der größte Anteil, sind wir so beim Thema ETFs oder eher im
Feld genau.
Aktien? Also ETFs, das wäre für mich der allergrößte Anteil. Also mit Abstand.
Okay, prozentual von den 100.000 Euro, wie viel gehen da in Aktien? So bleiben wir erstmal allgemein rein.
Sagen wir mal so, wir gehen in Aktien mit, lass mich mal kurz nachdenken, 87%. Über ETFs.
Und da sind wir, ja, beinahe, bei mir sind es auch, bei dir sind 87% ETFs.
ETFs, die in Aktien gehen.
Ja, genau. Bei mir wären das 80%, aber da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Die 60% würde ich davon in Einzelaktien stecken. Ich habe keinen einzigen ETF in meinem Portfolio und 20% in die aktive Anlage. Also die Frage erstmal vorweg. Hast du überhaupt einen aktiven Anteil oder sagst du, nee, das war's jetzt mit der Börse, die hat mir gezeigt, nee, lieber nicht.
Ich hab keinen aktiven Anteil. Wenn du willst, können wir das noch vertiefen. Aber der aktive Anteil hier in diesem Fall ist bei mir genau bei null.
Null. Und darf ich mal so ganz frei fragen, warum?
Ganz einfach. Ich sehe es so. Also auch bei mir bei meiner Geldanlage. Das ist jetzt nicht, weil ich für den Podcast hier ein Streitthema extra erfinde, aber auch bei meiner Geldanlage, mein aktives Depot ist der kleinste Teil von allem. Also ich habe ein ETF-Depot, Dividendenwachstumsaktiendepot und ich setze auch gerne mal was aktiv um. Aber ich muss auch sagen, ich bin da auch viel, viel, viel weniger aktiv, als du es beispielsweise bist, weil ich muss sagen, wenn ich durch mein ganzes Research mal was sehe, wo ich spannend finde, dann gehe ich da rein, auch gerne mit einer größeren Position, lass die auch gerne länger laufen. Aber für mich ist es so, ich muss sagen, man muss auch die Zeit mitbringen, wenn man wirklich auch ein größeres aktives Depot führt. Und da muss ich sagen, gerade auch in dem Fall jetzt, wir haben jetzt diesen Werbedeal mit 100.000, wo ich sage, ich lege mein Geld langfristig relativ passiv an. Das heißt nicht, dass ich mal was umschichte. Das ist immer irgendwo natürlich gegeben. Aber diesen aktiven Teil, diese Zeit, die es braucht, die würde ich dann eher anderweitig investieren und sagen, okay, durch mein Unternehmertum, vielleicht fällt mir ja eine Idee ein, wo ich die Zeit da rein investieren kann und baue mir dadurch ein zweites Standbein auf. Also deswegen gibt's bei mir keinen aktiven Anteil und auch bei meiner Geldanlage ist der aktive Anteil relativ gering verglichen mit den langfristigen Anlagen.
Verstehe ich. Da kommt bei mir natürlich ins Spiel, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich irgendwas anderes kann. Also unter dem Aspekt habe ich die 20% drin. Und na klar müssen wir ein Risikodisclaimer dran packen. Nicht für jeden ist die aktive Geldanlage etwas. Aber für mich ist das auch eine Form, wie ich natürlich meine Leidenschaft für Börse ausdrücke. Also es macht mir ja unheimlich Spaß, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Ich weiß, dass du es auch machst, aber theoretisch bräuchte man natürlich für 87% ETFs, müsstest du ja nicht jeden Tag die Nachrichten lesen, die Unternehmensdaten, die Makrodaten. Eigentlich könnte dir das alles egal sein, mehr oder weniger. Also du planst dann eher noch ein weiteres Business zu starten, um dann darüber regelmäßige Einkünfte zu erzielen.
Ganz genau. Also das ist ja auch, ich meine, wir sind uns ja da im Kern auch irgendwo einig, weil es ist ja auch ein Unternehmertum, 20% des Kapitals zu traden oder aktiv zu verwalten. Und ich würde sagen, okay, ich würde mir dann ein Geschäftsmodell suchen, wahrscheinlich im Finanzbereich, weil ich sage, da habe ich irgendwo die letzten 20 Jahre bewiesen, dass ich es doch ganz gut kann, eine Firma oder auch ein Unternehmen aufzubauen. Aber das wäre auch so, da sind wir auch vielleicht so, ich mag den Begriff des Mindsets nicht, aber zu sagen, pass auf, ich lege das Geld an und gucke dann in einem anderen Bereich, ob ich noch was machen kann, beispielsweise um da noch ein Standbein zu schaffen, um dann noch mehr Geld wieder anlegen zu können.
Das verstehe ich. Fairerweise ist das hier wahrscheinlich auch die offizielle Aussage, weil eigentlich meine Frau hat das live erlebt. Ich habe jahrelang 100% ja nur aktive Anlage gemacht. Also so insofern dem Alter geschuldet, sage ich jetzt mal offiziell 20%. Weil ich natürlich niemanden hier als eine Empfehlung mit auf den Weg geben möchte, einfach alles aktiv zu handeln. Auch mein eigener Anteil heute das aktive Portfolio ist ein bisschen größer als das, was ich anderen wahrscheinlich raten würde. Aber du hast es ja gut beschrieben. Das ist ja genau die Situation, in der ganz viele stecken, dass sie sagen, ich beschäftige mich auch mit Börse und ich weiß, dass das gut ist und ich weiß, dass mir das langfristig eine Rendite bringt. Aber die allermeisten haben eben geregeltes Einkommen, aus welcher vielleicht die wenigsten durch Werbeverträge mit Holzfällerherstellern und Gillette. Aber also das ist ja, ich denke mal, auch die etwas realistischere Form. Dennoch würde ich nochmal einen Punkt aufgreifen, der schon wahrscheinlich wir kommen noch zu Gold und Bitcoin, aber Einzelaktien versus ETFs. Da du der Gast bist, möchte ich dir gerne zuerst die Bühne der Präsentation lassen, warum ETFs? Also ich glaube, keine aktiv gemanagten Aktienfonds, da sind wir uns ziemlich einig. Aber warum ETFs und keine Einzelaktien?
Hat auch wieder was damit zu tun, mit einem gewissen Aufwand. Also ich habe Einzelaktien, aber ich habe den größten Teil dessen, was ich in Aktien habe, wirklich in ETFs, weil ich dadurch sage, ich kann mir ein Portfolio aufbauen, ich kann es mir breit aufbauen und ich habe auch innerhalb der ETFs die Möglichkeit und die Funktion, ich nenne es immer gerne die Selbstreinigung. Also dass ein ETF die Gewichtung innerhalb des ETFs automatisch verschiebt, wenn man die ETFs auch richtig zusammenstückelt. Man kann jetzt natürlich sagen, MSCI World hat auch irgendwo eine Selbstreinigung von diesem 70% USA-Anteil, sollte Europa mal stärker werden, aber das dauert ein Stück. Deswegen, ich würde mehrere ETFs einfach zusammenstückeln und dann sagen, das ist ein Portfolio, das kann ich relativ stabil laufen lassen. Das hat auch in der Historie, also die ETFs, die ich kaufen würde, sind genau diejenigen, die ich auch in meinem langfristigen Depot habe. Die sind in Krisen gewappnet. Wir hatten die Trump Days, also den Liberation Day. Wir hatten Corona Crash. Wir hatten 2018 Taper Tantrum. All das habe ich damit gemacht. Ich weiß, wie stabil dieses Depot ist. Und ich weiß aber auch, dass es nach oben Rendite bringt. Und ich kann dadurch, sagen wir mal so, viele verschiedene Anlageklassen. Wir sprechen jetzt nicht über physische Immobilien, weil die würde ich jetzt mit 100.000 Euro auch nicht unbedingt sagen, okay, da bringe ich Eigenkapital rein und kaufe eine Wohnung. Dann habe ich wieder ein Klumpenrisiko. Aber ich kann zum Beispiel ein Portfolio bauen, wo ich Immobilien über REITs abdecke, wo ich Nebenwerte abdecke, wo ich beispielsweise Schwellenländer, ja, und ein MSCI World mit reinbringe, wo ich Anleihen reinbringe. Also deswegen würde ich ETFs wählen, weil ich viele verschiedene Anlageklassen wunderbar zu einem stabilen Portfolio zusammenbauen kann und eben auch nicht Gefahr laufe, dass ich sage, ich habe vielleicht bei der Auswahl der Einzelaktien doch ein, zwei, drei Rohrkrepierer drin und muss dann vielleicht nach 3-4 Monaten wieder Research machen und wieder reinschauen, sind das die richtigen oder die falschen. Also auch da wieder eigentlich der Aspekt des Zeitmanagements, wenn ich eh sage, okay, ich habe ein aktives Depot und handel da aktiv und bin eh am Markt, dann kriegst du ja auch viel mehr Informationen beispielsweise mit, wenn du eine Aktie rausnehmen würdest, wahrscheinlich aus dem langfristigen Depot. Ich bin wieder in dem Zeitcharakter, wo ich sage, mit den ETFs weiß ich, ich kann ein stabiles Depot aufbauen und muss relativ wenig mich darum kümmern.
Ja, das klingt sehr vernünftig. Das klingt nach, nein, das klingt nach Zahnprophylaxe, das klingt nach Versicherungen. Das ist auch.
Ich bin über 40. Kariesfrei.
Ich wünschte, ich könnte das sagen. Nee, das habe ich mir in der Jugend eindeutig zu viel reingestopft. Aber das hat mal gar nicht geklappt. Wenn ich noch 5 oder 10 Jahre ohne die Implantate schaffe, dann wäre es gut. Also ja, das mag dann aufgehen, aber wahrscheinlich, und das meine ich jetzt gar nicht böse, wahrscheinlich bist du als Kind auch nicht mal auf Bäume geklettert.
Doch, also, was ich, und runtergefallen.
Und runter. Ja, aber das ist es doch. Wo bleibt denn da die Leidenschaft? Wo bleibt denn da die Du hast doch nur noch 100.000 Euro. Das ist doch deine gesamte Anlage. Und ich verstehe den Take für ETFs. Keine Frage. Aber wenn ich ein bisschen mehr möchte, wenn ich den Eindruck haben möchte, für das, was ich hier entschieden habe, möchte ich, das ist mein Ziel, eine Outperformance erzielen. Das ist mit ETFs ja per Definition, per Konstruktion nicht möglich. Ich bekomme genau die Rendite, die mir die Indizes liefern. Wenn ich aber so hohe Ansprüche habe und sage, ja, ich treffe die Entscheidung selber, da kann natürlich dabei rauskommen, dass ich falsche Entscheidungen treffe, aber ich habe eben zumindest die Möglichkeit, dass all den Input, den ich gegeben habe, die Leidenschaft, die ich da reingesteckt habe, dass ich damit eben auch eine Outperformance erziele. Und nebenbei macht es auch viel mehr Spaß, in Einzelaktien zu investieren. Und ich möchte darauf hinweisen, im ersten Halbjahr 2025 haben in den USA aktiv gehandelte Fonds, immerhin 46% aller aktiv gehandelten Fonds haben es geschafft, den Index zu schlagen. Also es ist nicht unmöglich. Ich akzeptiere aber, dass du sagst, okay, ich wähle die Vollkasko-Variante und bin dann via ETFs im Aktienmarkt investiert.
Ja, aber was ich noch einbringe, ich habe aber auch damit natürlich die Garantie, dass ich die Indexrendite bekomme. Brauche mir also den Kopf nicht zerbrechen, dass ich sage, nach einem Jahr der aktiven Anlage oder nennen wir es auch mal halbaktiven Anlage, wenn wir jetzt ein Aktiendepot langfristig haben, habe ich natürlich weniger Aufwand damit, aber muss schon dahinter sein. Aber wenn ich dann feststelle, okay, ich habe jede Woche 10 Stunden investiert und bin dann trotzdem 5 Prozentpunkte, 10, 15 hinter einem breit aufgestellten Depot oder MSCI World, das ist zumindest ein Risiko, wo ich sage, das möchte ich nicht eingehen, gerade auch. Ich weiß nicht, ob wir da auf derselben Linie sind, weil du gesagt hast, naja, wir haben jetzt noch die 100.000. Also ich sehe das so, ich habe die und ich muss jetzt garantiert damit Performance machen. Und ja, mein Weg, der dauert natürlich. Das ist jetzt nicht ein Sprint, das ist ein Marathon. Aber ich weiß, ich kriege die Indexrendite. Ich weiß, ich kriege die Dividendenrendite. Ich weiß, das klappt. Ich muss mir keinen Kopf darüber, keine Gedanken machen über dieses Depot. Ich kann mich auf was anderes fokussieren. Während so, wenn ich aktiv bin, weiß ich eben nicht, ob dieses Geld am Ende zielführend wirklich angelegt ist oder ob ich vielleicht nach einem Jahr auch bei 80.000 stehe. Also gerade, weil die Dringlichkeit da ist, dass es das letzte Geld ist, finde ich, sollte man besonders konservativ vorgehen. Und ich bin, das glauben viele nicht, ich bin zwar Unternehmer, aber ich bin eigentlich im Kern sehr konservativer Typ. Das heißt, ich fange immer bei der Geldanlage, habe ich angefangen erst mit ETFs, dann habe ich angefangen, langfristig Aktien zu kaufen und dann habe ich angefangen, auch aktiv zu werden in einem aktiven Depot, weil ich gesagt habe, okay, ich habe die Kernsäule des großen ETF-Depots, das läuft, ich habe Dividendenwachstumsaktien, das läuft. Jetzt kann ich aktiv auch versuchen, hier und da mal eine Idee umzusetzen. Also so ist meine Herangehensweise. Das ist ziemlich konservativ und ist sicherlich konträr irgendwo zu dir, wo du natürlich ein größeres Risiko auch eingehst.
Mit Sicherheit, da hast du vollkommen recht. Die Herangehensweise, ich meine, wenn du jahrelang nur tradest, dann kommt dir natürlich ein Portfolio aus Einzelaktien, welches in die du dann langfristig investiert bist, das kommt dir dann natürlich nicht mehr wie so ein großes Risiko vor. Und das ist vielleicht auch ein kleines Zwischenfazit, was wir ziehen können. Wir sprechen ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven genau darüber, damit man sich selbst diese Gedanken macht. Denn was das Allerschlimmste wäre, ist, wenn man immer hin und her springen würde. Also mal hat man den Eindruck, oh, ich möchte doch irgendwie am Markt was machen und dann, ach nee, das ist mir alles nicht gelungen, dann gehe ich wieder zurück auf ETFs. Und so. Also für sich selbst den richtigen Weg zu finden. Und das ist auch durchaus eine Typfrage und das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Zwei andere Punkte sind, da wussten alle, die uns an anderer Stelle auch schon folgen, natürlich, dass wir möglicherweise eine andere Herangehensweise haben. Bleiben wir erstmal da, wo die Deckung recht groß sein dürfte, der Anteil aber wahrscheinlich nicht der gleiche, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, wie hoch ist dein Goldanteil, wie jeder weiß, aus Funk und Fernsehen und der Presse entnommen hat, bist du im realen Leben, also noch vor deinem Ruin, 25% in Gold.
Gold und Silber.
Gold und Silber. Ja, wie ist dein Anteil momentan? Gold und Silber, kannst du es sagen?
20%, also der Zielanteil war immer 20% Gold, 5% Silber vom investierten Vermögen. Aufgrund der extremen Performance, die wir aber sehen, bin ich da drüber gerutscht. Ich verkaufe aber nicht, sondern ich schaue eher, dass ich durch Zukäufe das Aktiendepot nach vorne bringe und da den Anteil nach oben hiefe, weil ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich Gold und Silber verkaufe, okay, dann könnte ich umschichten in Aktien. Ich kann aber auch so sagen, ich gebe lieber mehr in Aktien und kaufe Gold und Silber nur noch sehr, sehr, sehr selektiv nach. Das sage ich ja auch immer in den Videos. Wenn ich jetzt jemand wäre, der noch weit entfernt ist von dem Goldanteil, den er haben möchte, dann würde ich auch aggressive Rücksetzer kaufen. Aber jetzt, vielleicht kommen wir dann bei Bitcoin noch dazu, bei dir, da hast du ja auch einen gewissen Anteil, du bist schon länger investiert, der prozentuale Anteil wächst und man wird natürlich sehr selektiv, weil man dann langfristig nachkauft und sagt, naja, früher hätte ich mal bei 10-15% Korrektur gekauft, jetzt will ich schon mal 20-30 sehen, bevor ich überhaupt diesen Bestand noch mal ein bisschen vergrößere. Also 20% Gold, 5% Silber ist es so aktuell bei mir, sogar ein Stückchen drüber mittlerweile.
Und wenn du mit 100, ja, du hast natürlich auch zu Zeiten, also ich habe wird die ersten Bitcoin, ach, das hört sich so an, als hätte ich noch eine ganze Menge, leider zu wenig übrig behalten, aber du hast ja noch die ersten Gold-Nuggets gekauft, da gab es die noch bei Onkel Willi, der hier Zahngold unter dem Tresen verscheuert hat. Aber wenn du heute, ja, du hast ja alles verloren, du hast auch dein Gold leider verloren, wie auch immer das passieren konnte, 100.000 Euro, was wäre dann jetzt bei einem Neustart, Gold ja auch extrem gut gelaufen, was wäre denn da dein Anteil?
10%. Also ich würde 10% in Gold packen und würde dann, genauso wie jetzt, ich bin positiv gestimmt, auch davon ausgehen, dass es sowieso im Zeitablauf in der Allokation größer werden würde, aber aufgrund des gerade genannten ETF-Portfolios, das heißt, ich decke damit ja Immobilien ab, ich decke damit Hochzinsanleihen ab, ich decke den breiten Markt ab, würde ich 10% in Gold packen. Wobei da könnte man noch diskutieren, ob man da jetzt einen Gold-ETC nimmt, ob man da in physisches Gold reingeht, das sind ja Präferenzen, ob man in Performance-Gold reingeht, das heißt 5% in Gold und 5% in Minen. Ich persönlich würde jetzt in diesem Beispiel 10% in Gold packen, würde mich um die Minen jetzt erstmal gar nicht kümmern, sondern wie gesagt die Zeit anderweitig investieren, weil von Gold bin ich also absolut überzeugt. Ich glaube, viele bei dir kennen wahrscheinlich auch mich und meine Einstellung zu Gold. Ich brauche jetzt hier nicht einen langen Vortrag halten, warum Gold für mich so, ja, so positiv besetzt ist.
Ja, so ganz viele Crash-Videos zu Gold hast du nicht gemacht. Das stimmt, das kann ich wohl bestätigen.
Ja, aber ein paar schon mit Goldkorrektur. Ich will ja die Balance haben.
Ja, und sagen wir mal ganz ehrlich, Crash und Korrektur läuft auch einfach ein bisschen besser in den Klicks.
Ist immer halt noch.
Also ich bin da so ähnlich. Bei mir wäre ja auch der Anteil 10% Gold. Aber da wir ja von einem Status Quo sprechen, würde ich 5% auf Gold setzen und 5% in Goldminen. Weil ich glaube, dass die Produzenten in den, man hat sich immer gewünscht, viele Jahre gab es das nicht, dass die Produzenten mit einem gewissen Hebel gehandelt werden auf Gold. Also sprich, Gold steigt um 5% und große Goldproduzenten steigen um 10, um 15%. Das war jahrelang nicht so, das war eher sogar eine Underperformance. Jeder Gold-ETC-Besitzer oder physisches Gold hat die bessere Rendite gebracht. Das hat sich in den letzten Monaten verändert. Und unter dem Aspekt würde ich die Goldminen sicherlich hier noch mit reinnehmen. Was zu diesem Zeitpunkt vielleicht, und das können wir an der Stelle mal mitbehandeln, ganz interessant wäre, Aktien sind sehr gut gelaufen. Wir sind beide noch einigermaßen bullish für die nächsten Quartale, sagen wir mal für die nächsten ein, zwei Quartale, wer weiß schon, was danach kommt. Und wir bleiben ja auch bullish für Gold. Aber nun nehmen wir mal an, man hätte halt noch nichts. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Würdest du deine Beträge, das, was du in Gold investieren möchtest zum Beispiel, würdest du jetzt sagen, ich halte das sowieso noch ein paar Jahre, deswegen kann ich die 10% jetzt auch kaufen bei Gold fast $3,700? Oder würdest du ein bisschen selektiver vorgehen und deine Käufe stückeln über einige Quartale, Monate, was auch immer?
Ich wäre eindeutig, also ich wäre so in der Mitte, weil die Studienlage gibt ja her, ob wir jetzt über Gold sprechen oder auch über ETFs oder sonst was, ein Einzelinvestment sofort in den Markt geschoben ist langfristig immer das mit der meisten Rendite, weil klar, die Aktienmärkte steigen langfristig, auch Gold steigt mittlerweile seit der Bodenbildung 2002, 2003 konstant, aber, und das dürfen wir auch nicht mit irgendwo mit ins Spiel oder das dürfen wir nicht aus dem Spiel rauslassen, der Kopf ist ja irgendwo dabei bei der Geldanlage. Und wenn ich halt jetzt bei den Märkten, die ja auch irgendwo, ich sag mal so, diplomatisch ambitioniert bewertet sind, aber jetzt nicht total überbewertet, aber schon eine gewisse Fallhöhe wäre da, wenn wir eine Rezession bekommen, dann geht's natürlich nach unten. Und wenn ich jetzt halt die 100.000 investiert habe und wir bekommen in 3 Wochen eine Korrektur, und zwar mal eine heftige, also ich meine sowas wie große Finanzkrise und Corona-Crash, aber vielleicht auch etwas, wo nicht gleich wieder zurückschnellt wie der Corona-Crash, wo wir so eine schnelle Erholung wieder bekommen, dann könnte ich mir denken, dass halt viele sagen, ja, ich weiß, die Studienlage ist eindeutig, aber ich habe halt noch 50.000 und was passiert? Ich gehe mal lieber raus. Also kurzum, ich würde die Hälfte des Geldes direkt investieren, dann bin ich schon mal komplett dabei und würde die anderen 50% so über 5 Quartale investieren und gucken, ob ich, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar mal eine Korrektur von 10% mitbekomme, die ja statistisch relativ häufig ist. Wenn ich Riesenglück habe, natürlich einen Crash mit 30%. Aber kurzum, Hälfte würde ich reinpacken bei den ETFs und bei Gold und die andere Hälfte so über 5 Quartale, vielleicht 6 Quartale verteilt, immer wieder eine gleiche Rate reingeben und gucken, dass ich mir so das Portfolio aufbaue. Das wäre jetzt so mein Ansatz.
Haben wir absolute Übereinstimmung. Dieser berühmte Durchschnittskosteneffekt ist einer, der im Wesentlichen der Psyche gut tut, eben nicht alles gleich im Markt drin zu haben. Und das hängt natürlich auch damit zusammen. Ja, wir haben jetzt bewusst ein Beispiel gewählt, was ganz konkret ist. Sebastian ist ein bisschen jünger als ich. Und damit es für euch auch greifbarer ist, aber da macht es natürlich, wenn meine Kinder mich heute fragen, ja, sie haben 5.000 Euro, ich weiß nicht, warum sie die von irgendjemandem geschenkt bekommen sollten, aber wie soll ich die an der Börse anlegen? Da würde ich sagen, nimm den Betrag und kauf jetzt die ETFs, ist doch völlig egal. Bei einer Anlagezeit wirklich größer 10 Jahre, 15 Jahre, bei meinen Kindern 30 Jahre, da brauchst du keinen Durchschnittskosteneffekt. Die können den gesamten Betrag jetzt investieren. Spielt gar keine Rolle, dass die Börse dann mal 20% korrigiert oder der Goldpreis. Aber je wichtiger das für dich ist, dass du dieses Kapital nicht verlierst, desto schwerer ist es ja dann, eben sich nicht so zu verhalten, wie das viele Anleger machen, die zum ersten Mal an die Börse kommen. Die kommen in steigenden Kursen und dann fallen die Kurse und dann war es doch alles viel zu riskant und sie steigen aus und haben dann 20% und Minus und wenden sich entsetzt ab von der Börse. Doch alles verkehrt gewesen, haben die Skeptiker recht gehabt. Also für die Psyche, das kann man sicher als Empfehlung mitgeben, die Einsätze hier zu strecken, ist durchaus sinnvoll. Wenn wir über Gold sprechen, dann kommen wir ja zwangsläufig auch auf den Bitcoin Silber zu sprechen.
Ach so.
Ach, Silber, ja, nee, gut, bitteschön. Natürlich wollen wir lange und dabei breit hier über Edelmetalle reden. Ja, ja, natürlich. Silber hätten wir da ja auch noch. Also ich habe jetzt Silber gar nicht mit drin. Vielleicht auch als Reaktion darauf, dass ich als junger Mann das mal verkehrt gemacht habe. Ich habe es ja schon häufiger erzählt. Ich habe Hälfte Silber, Hälfte Gold. Gold, wie konnte man nur auf so eine Idee kommen? Aber damals hieß es, Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Und zumindest meinem Vermögen nach habe ich mich als nicht so großen Mann gesehen. Und Silber hat mich eine Zeit lang fasziniert. Und ich habe viel zu viel Silber physisch gekauft. Das musste ich groß hier über die ganzen, ja, eins im Westflügel, im Ostflügel, überall habe ich mein Silber versteckt. Und ich hätte nicht so viel nehmen sollen. Deswegen habe ich jetzt bei meiner Aufstellung hier überhaupt keinen Silberanteil mit drin. Du aber schon?
Nein, nein, ich nicht. Ich wollte jetzt nur deine Bitcoin-Überleitung versauen.
Ach so, ja, danke, ist geglückt, ja. Aber Bitcoin 2013, wo warst du, als ich dir gesagt habe, kauf, junger Held, kauf.
Pizza bestellen war ich da gerade.
Ja, Pizza ausfahren vielleicht. ja, hast du Bitcoin überhaupt mit drin?
Ja, 3%. Also wer mitgerechnet hat, 87% ETFs, 10 Gold, 3 Bitcoin.
Weil du eine 3-mal höhere Chance für Gold siehst als für Bitcoin? Oder warum ist dein Anteil nur ein Drittel der Goldposition?
Zum einen, Gold ist für mich, das sind wir aber auch wieder bei dem Thema, ob aktive Anlage, Aktien oder ETFs, ist für mich einfach etwas, was mir Sicherheit und Stabilität gibt, wo ich absolut überzeugt bin. Und ich möchte jetzt gar nicht das Argument anbringen, Gold hat eine Historie von 2000 Jahren und Bitcoin nicht. Das ist so ein Totschlagargument, das finde ich, bringt keiner Diskussion irgendwas. Aber Gold hat zumindest bewiesen, dass es funktioniert und dass es in Krisen irgendwie verwertbar ist. Also da habe ich meine Affinität dazu. Ich muss sagen, bei Bitcoin habe ich auch eine geringere Gewichtung, weil Bitcoin extrem volatil ist. Also aus 3% Bitcoin-Anteil würde mich nicht wundern, wenn du vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren 10% hast und der Anteil über Gold geht. Aber ich fühle mich einfach mit einem Goldanteil als Stabilitätsanker viel wohler und sehe Bitcoin rein als Performance-Anlage da drin. Nicht irgendwie als Absicherung, sondern wirklich als Performance-Asset, was in guten Zeiten auch richtig Rendite mit reinbringen kann. Aber da reichen mir die 3%, weil wenn Bitcoin richtig performt, dann habe ich entsprechend auch irgendwann eine höhere Gewichtung. Ich weiß, das werden viele jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber rein aus der Portfolio-Bildungsgedanken, wo ich versuche, möglichst viele Anlageklassen jetzt reinzubringen, also sei es Immobilien und Nebenwerte und Gold, reicht für mich 3% Bitcoin. Ich würde es auch nicht unbedingt irgendwelche anderen Coins oder so da reinnehmen, sondern Bitcoin wäre für mich das so das Einzige, wo ich sage, der wird wahrscheinlich in meinen Augen auch überleben und der ist einfach, der hat einfach einen gewissen Status erreicht und da würde ich jetzt gar nicht anfangen, bei Altcoins zu überlegen, was ich da langfristig reinbringen kann. Also deswegen 3%.
Verstehe ich. Ich habe auch keine Altcoins mit drin. Allerdings 20% aktive Anlage und da werden sicherlich auch Altcoins zumindest phasenweise mal ins Depot wandern. Die verkaufe ich dann aber auch. Das für mich, Bitcoin ist eine eigene Anlageklasse. Nur, wenn ich das mal challengen darf, du glaubst also nicht, dass Bitcoin verboten werden kann, korrekt?
Könnte, also.
Ja, aber Gold auch. Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich hoch,
möglich,
oder?
Möglich ist es. Also es gibt viele Szenarien, wo ich sage, ja, Bitcoin oder Gold könnte verboten werden. In gewissen Teilen der Welt würde ich mal in Klammer dahinter setzen.
Du glaubst aber nicht, dass dass Bitcoin wieder verschwindet. Also dass es dann doch nur eine Fata Morgana war und jetzt haben wir die ETFs und siehst du mal, Bitcoin verschwindet wieder vom Planeten.
Nein, also Bitcoin ist in meinen Augen gekommen, um zu bleiben und spätestens seit den ETFs. Und wir hatten das mal bei The Dip besprochen, also die New York University, die hat ja da so einen wunderbaren Volatilitätsrechner. Und da siehst du, wie die Vola mal war 2018 und wo wir jetzt stehen, also immer noch natürlich eine hohe Schwankungsbreite. Aber seit wir auch die ganzen ETFs haben, die Market Maker ist die Anlageklasse deutlich erwachsener geworden. Also wenn das jetzt nicht eine Komplettlüge war und es gibt mehr als 21 Millionen, das schließe ich jetzt mal aus, sehe ich nicht, dass der Bitcoin wieder verschwindet. Nein.
Weißt du übrigens, was eine der schnellsten Adoption Rate aller technischen Neuerungen hatte? Ich habe neulich eine Aufstellung gesehen. Der Föhn.
Der Föhn?
Ja, der Föhn. Und andere Dinge haben sehr viel länger gebraucht, aber meist, weil das Umfeld eines war, was ich erst entwickeln musste. Also Steckdosen zum Beispiel. Es gab halt einfach, Steckdosen funktionieren ja erst, beziehungsweise die, der Einsatz von Elektrizität im Haushalt, ja, für einen Toaster. Und Toaster hat ewig lange gebraucht, weil es keine Steckdosen gab. So, was ich damit sagen will, zu diesem Stadium, und das ist für mich, wenn in der Adoption Rate etwas so weit gekommen ist, dann, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass das wieder verschwindet. Und es ist im Übrigen völlig egal, ich glaube, da sind wir sogar d'accord, ob man mit Bitcoin in der Realität Pizza kaufen kann oder so. Das ist ja gar nicht die Aufgabe.
Das machst du auch mit Gold auch nicht. Also exakt. Könnte ich, aber machst du ja nicht.
Und es gibt ja wunderbare Börsenbriefe, vielleicht hätten wir da anfangen sollen, bevor wir pleite gehen, die einem dann beschreiben, wie in der nächsten Krise irgendjemand mit einem Goldnugget ein großes Viertel in Berlin kauft und mit Silber kratzt man sich ab und holt damit beim Bäcker. Werden wir alles nicht erleben. Nur, was ich frage, wenn du diese Überzeugung hast und wenn wir am Markt sehen, dass mehr oder weniger beide, Gold und digitales Gold, die gleiche Reaktion auf die Veränderung der Geldmenge, auf die Veränderung der Entwertung unseres Fiat-Geldes haben, dann frage ich mich, warum der Anteil von Bitcoin in deinem Portfolio so gering ist. Wenn du sogar sagst, wahrscheinlich oder es besteht die Möglichkeit, dass die Performance von Bitcoin so gut ist, dass sie sogar die Performance von Gold überholt. Also ist das dann rein emotional, weil ich darf dich nochmal daran erinnern, Junge, du hast nichts mehr. Das sind nur noch die 100.000 Euro. Wenn du jemals wieder mit deinen Kumpels in Saint-Tropez am Strand sitzen möchtest und deine, weiß ich nicht, deinen teuren Weißwein schlürfen willst, dann brauchst du mehr Bitcoin im Portfolio.
Ja, wenn man sich der Euphorie der aktuellen Kryptoszene hingibt, dann ist das wahrscheinlich richtig. Aber Gold hat bei mir eine reine Versicherungsperspektive, hat bei mir auch einen Schutz vor Geldentwertung. Und ich muss sagen, der Bitcoin, auch wenn ich mir die Korrelationen anschaue, der ist auch teilweise sehr, sehr eng korreliert zu Tech-Aktien. Also wenn ich jetzt mit meinen 100.000 reinkomme und die Märkte steigen wie die letzten Jahrzehnte, dann hast du einen Punkt, weil dann ist natürlich eine höhere Bitcoin-Gewichtung richtig. Wenn es aber anders kommt, wenn wir in schwierigeres Fahrwasser reinkommen, wenn wir beispielsweise eine mehr Stoßdämpfer, mehr Absicherung brauchen, dann fahre ich mit meinem Goldkomponente mit der höheren sicherlich besser, weil ich sehe Bitcoin, wie gesagt, als Performance-Bringer. Aber wenn wir in eine Zeit reinkommen und es sind die letzten 100.000 und es läuft einfach nicht so wie in den letzten Jahren. Ich habe neulich eine Studie gelesen, der S&P 500, wenn du mal zurückrechnest, 140 Jahre lang, was hatten wir da? 6-7%. Was hatten wir die letzten 10, 14 Jahre? 14%. Wir laufen also über das Doppelte oberhalb der Durchschnittsrendite. Und als jemand, der wirklich stark in Aktien investiert ist, mir macht das schon ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt in eine Phase reinkommen in den nächsten Jahren, wo wir uns an Renditen gewöhnen müssen, die deutlich unterhalb dessen liegen, was wir in den letzten Jahren seit der Finanzkrise gesehen haben. Und da fühle ich mich einfach mit Gold besser. Und ja, kann natürlich sein, Bitcoin sieht mehr an. Aber das ist etwas, wo ich für mich entschieden habe, dieses Risiko gehe ich ein und ich kann auch damit leben. Ich werde mich dann nicht ärgern, wenn ich sage, na hättest du mal. Sondern ich stehe dann dazu und dann ist es eben so und Punkt.
Ja, und Eckkneipe in Gelsenkirchen ist ja sowieso schöner als die Promenade von Saint-Tropez. Und, also das ist übrigens ein Punkt, wo ich dir zustimme. Die Erwartungshaltung für Buy and Hold gibt es jetzt immer zweistellige Renditen. Die ist meiner Meinung nach, ich glaube, wir werden unglaubliche Bullenmärkte sehen. Wir werden aber auch scharfe Korrekturen sehen. Und hier spreche ich jetzt über Jahre. Ich glaube auch, dass die Durchschnittsrendite in der kommenden Dekade niedriger ist als die in der letzten. Das träfe uns aber so oder so.
Ich glaube aber, du hast noch nicht verraten, wie hoch dein Bitcoin-Anteil wäre.
Ja, das wären die, ja, weil ich davon ausgehe, ja, dass alle mitgezählt haben, das wären die verbleibenden 10%.
Jetzt challenge ich dich. Aber du würdest die 10% bei Bitcoin jetzt auch direkt reingeben oder auch 50% und dann peu à peu? Weil ich weiß, dass du schon lange in Bitcoin investiert bist. Und ich weiß nicht, ob du mal 10% hattest, wahrscheinlich war es weniger. Aber in Anbetracht der spektakulären Rendite ist natürlich dein relativer Anteil größer geworden, ganz logisch. Aber du würdest auch jetzt im aktuellen Umfeld von den 100.000, 10.000 zu den aktuellen Kursen investieren?
Ja, damit ich den Fehler nicht zweimal mache. Denn mein Anteil, das ist jetzt Zufall, wir haben uns nämlich nicht abgesprochen, dann wird so ein Podcast langweilig. Mein Bitcoin-Anteil war zu Beginn sogar noch unter den 3% von Sebastian. Das heißt also, ich hatte fast das Fünffache in der Spitze an Gold, weil ich Bitcoin zu dem Zeitpunkt noch nicht ich hatte einfach noch nicht die Zuversicht. Und wie ich im Gespräch mit Roman Rehr erfahren durfte, der hat mich da beruhigt, das war auch okay. 2013 war die Dominanz noch nicht so offensichtlich und es stand auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Deswegen hat er gesagt, du hast nicht alles falsch gemacht. Aber heute habe ich die Überzeugung und es kann durchaus sein, dass ich die Volatilität aussitzen muss. Und es kann vor allen Dingen auch sein, dass ich zum falschen Zeitpunkt eingestiegen bin. Das nehme ich aber in Kauf und ich bin, was die grundsätzlichen Strömungen angeht, ich glaube sogar, Bitcoin wird wahrscheinlich noch nicht in diesem Zyklus, wahrscheinlich nicht in den nächsten Monaten, wird kein Risk-Off-Asset sein. Das heißt, wir werden sicher, wenn die Tech-Börsen unter Druck geraten, wenn die Risikoaffinität im Markt runtergeht, dann werden die Kryptos auch fallen. Die Altcoins viel mehr, aber Bitcoin auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt das erleben, was ich mir auch bei Gold vorstellen kann und was wir bei Gold eben auch schon proved hin und wieder sehen, dass einfach die Sorge davor, dass dein Geld an Kaufkraft verliert, massiv nochmal steigt. Ich glaube, das Vertrauen in staatlich herausgegebene Notenbankwährung, sagen wir es mal so, Fiat-Geld, wird noch weiter schwinden. Und davon wird Gold profitieren und vielleicht sogar Bitcoin in Phasen, in denen die Aktien fallen. Also, ich mache den Fehler nicht nochmal. Ich gehe voll rein mit den 10%, auch zu den aktuellen Kursen.
Haben wir das auch geklärt?
Haben wir das geklärt. Ja, ich denke, wir werden das beim nächsten Mal fortführen. Und dann gehen wir einfach mal davon aus, ja, wir müssen mal überlegen. Ach,
haben wir dann noch 10.000 oder haben wir dann 250?
Nee, 10.000 machen wir am Mittwoch. Danke nochmal für den Hinweis. Wer hier sagt, diese eitlen Börsenfatzkes, 100.000 ist also das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Ja, ja, so hart kann man fallen im Leben. Ich habe es nicht ganz so viel. Das ist vollkommen in Ordnung. Und 10.000 Euro ist auch schon mal ein sehr schöner Start. Da waren wir uns einig, das haben wir vorher schon gemacht, wie diese 10.000 Euro angelegt werden. Seht ihr im Report, beziehungsweise könnt es lesen, ganz fein säuberlich aufgestellt. Am Mittwoch, Link findet ihr in den Shownotes. Und beim nächsten Mal machen wir einfach so wie Bloomberg das durchzieht. Beim nächsten Mal nehmen wir dann einfach mal eine Million. Bei einer Million kann man schon auch mal überlegen, ob man ein bisschen was an Immobilien mit reinnimmt. Oder vielleicht Private Equity. Oder man lässt auch schon mal...
Oder einen Anteil, irgendeinen tokenisierten Anteil an irgendeinem Sportclub.
Ja, was ja, das könnte alles eine spannende Folge werden. Genau. Und da sagen wir dann, Aktien, das ist was, ja, das ist ja sowas von Basic, das macht ja jeder. Wir machen eine Million möglichst schnell auf zwei. Das wäre doch geil, oder?
Das ist gut.
Aus einer Million möglichst schnell zwei machen. Ja, da freue ich mich.
Null oder zwei. Das ist das Ziel.
Barfuß oder Lackschuh, wie schon Harald Junke sagte. Also, vielen Dank, lieber Sebastian. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch jetzt die Zeit nehmt, den Kanal zu abonnieren. Schaltet bitte auch die Alarmfunktion ein. Dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und wenn ihr diese Folge nur als Podcast hört, dann einfach nur abonnieren. Da müsst ihr nichts machen. Also, danke, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.